Lieben, das waren schon ziemlich heftige und herausfordernde Sätze, oder? Über manches müsste man vielleicht noch mal nachdenken in Ruhe oder sich vielleicht diesen kleinen Abschnitt noch mal vornehmen und ihn lesen. Ich ermutige euch dazu, dass ihr das einfach in der kommenden Woche noch mal tut, weil da manches drin ist, was für unheimlich herausfordernd ist, aber auch hilfreich und heilsam für uns. Ich möchte mich heute aber nur auf die ersten drei Verse begrenzen und lese sie euch gleich nochmal vor. Was verursacht die Kriege und Streitereien unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Was verursacht die Kriege und Streitereien unter euch? Das fragt Jakobus die Christen zu seiner Zeit. Dieser ganze Abschnitt, das müssen wir uns vor Augen halten, war an Christen gerichtet. Und die Christen damals, die waren ganz klar in der Minderheit. Das ist etwa so die Situation wie heute bei uns hier. Wir sind klar in der Minderheit. Aber was damals anders war, sie waren wie Exoten behandelt worden. Sie wurden beargwöhnt, sie wurden belächelt. Man hat ihnen alles Mögliche angehangen. Und man hat sie an den Rand gedrängt. Da gab es schon ordentlich Druck von außen. Und das Überraschende ist vielleicht, dass dieser Druck von außen nicht dazu geführt hat, dass die Christen enger zusammengerutscht sind. Das sagt man ja, wenn du von außen Druck kriegst als Gemeinschaft, na, das stärkt das Selbstbewusstsein, das bringt zusammen. Es war eher das Gegenteil der Fall. Sie haben sich Grabenkämpfe geleistet. Sie ließen zu, dass intern auch noch der Druck auf dem Kessel mächtig anstieg. Das stimmt schon nachdenklich, oder? Aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Vielleicht haben auch wir manchmal den Eindruck, wir Christen heutzutage, wir brauchen auch nicht unbedingt Druck von außen, um entmutigt, ausgebremst oder schachmatt gesetzt zu werden. Wir kriegen das ganz gut selbst hin. Streit unter Christen, darum geht's heute. Ich möchte mit euch schrittweise mich an dieses Thema herantasten. Wenn man mit Menschen über den Glauben spricht, dann kommt man ganz schnell an den Punkt, wo die Frage gestellt wird, warum eigentlich sind die Christen so zerstritten? Warum gibt es so viele Konfessionen, so viele Meinungen, wenn doch alle denselben Glauben teilen? Wenn das anders wäre, dann könnte ich dem Glauben auch deutlich mehr abgewinnen. Das ist die Außenwahrnehmung ganz oft. Und in der Tat, wir haben hier ein schwieriges Erbe als Christenheit. Nur ein Beispiel. Es gibt kaum ein anderes Thema, über das mehr unter den Christen gestritten wurde oder Meinungen gegeneinander ausgetauscht werden, als das Thema des Abendmahls. Das muss man sich mal vorstellen. Der Tisch des Herrn, an den er uns alle einlädt, um eins mit ihm zu sein, ist zerteilt. Da gibt es viele, die sagen, Brot und Wein werden verwandelt. Wir empfangen tatsächlich den Leib Christi und das Blut Christi, auch wenn es noch nach Brot und Wein schmeckt, aber es ist so. Katholiken. Andere sind da sehr skeptisch und sagen, das klingt doch schon fast wie Magie. Brot bleibt Brot und Wein bleibt Wein. Aber in, mit und unter Brot und Wein ist Christus gegenwärtig. Die Lutheraner. Andere fragten dann, na, das musst du mir erstmal erklären, wie das gehen soll. In, mit und unter. Ist es nicht so, dass Christus durch seinen Geist gegenwärtig ist, wenn wir das Mahl miteinander feiern? Die Calvinisten. Andere hielten dagegen, ja, das ist Christus, aber auch, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir im Alltag unterwegs sind als seine Jünger, wenn wir beten, da ist Christus auch gegenwärtig. Nein, 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 das Abendmahl ist eine Erinnerung an den Tod Jesu am Kreuz. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Zwinglianer. Und dann gibt es auch die, denen das alles ein bisschen zu wenig ist. Die sagen, nein, also im Mahl schenkt sich Jesus jedem, der am Tisch des Herrn sitzt, ganz und gar. So wie er Brot und Wein, wie wir das teilen, so hat er sein Leben für uns gegeben. Und im Mahl bietet er das Heil an, sodass wir es ergreifen können. Kennt ihr das? Das sind die Methodisten, also wir. Ihr merkt, es gibt eine ganz breite Meinungsvielfalt und so richtig passt das alles nicht zusammen. Das schließt sich teilweise aus. Und dann auch noch das. Die einen lassen nur diejenigen zum Abendmahl zu, die sich vorher einer intensiven inneren Prüfung unterzogen haben. Die anderen feiern aus Sicherheitsgründen gar nur mit Insidern und verwehren allen anderen den Zutritt. Und dann gibt es auch noch die, die sagen, Jesus lädt an seinen Tisch alle ein. Wer Jesus begegnen will, der soll kommen, egal ob er schon glaubt oder noch nicht. Wer soll da denn noch durchblicken? Ist es zu verdenken, wenn unsere Zeitgenossen sagen, Leute, ordnet mal bitte euren Laden. Das wirkt ja wie eine total zerstrittene Familie. Das ist nicht so attraktiv, oder? Und dieses Bild, wenn man das dabei allein belassen würde, wäre sicherlich sehr einseitig. Ich glaube, wir alle sind total dankbar, dass seit etlichen Jahren der Heilige Geist diese zerstrittene Familie mehr und mehr eint. Brücken werden gebaut, Gräben zugeschüttet. Das Bedürfnis nach Abschottung oder nach Abgrenzung weicht mehr und mehr einer Sehnsucht nach Einheit. In den letzten Jahren, Jahrzehnten ist viel an Versöhnung und Veränderung geschehen. Und ich bin total dankbar für das, was der Heilige Geist tut im Leib Christi. Das hilft mir, mit Erwartung in die Zukunft zu schauen, weil er noch lange nicht fertig ist, auch mit uns nicht. Streit unter Christen. Da gibt es aber neben dieser offiziellen, größeren Ebene auch noch die ganz persönliche, wo es nicht um Lehrfragen geht. Nicht um Konfessionen, sondern um dich und mich. Und nun wird es ein bisschen unbequem, vermute ich, dieses Thema. Denn eigentlich, ich glaube, jeder von uns würde sagen, super, wenn das so wäre, wäre es super. Eigentlich sollte es keinen Streit unter uns geben, unter uns Christen. Denn wer, wenn nicht wir, sind die Experten in Sachen Vergebung und Versöhnung? Wissen wir doch um diese ultimative Versöhnung durch das Kreuz Jesu. Aber oft genug ist es unter uns leider nicht so, wie es sein sollte. Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, neigen wir Christen manchmal dazu, Harmonie nach außen vorzutäuschen. Konflikte zu ignorieren. Probleme nicht anzusprechen oder zumindest nicht direkt. Da gibt es noch andere Wege. Frust unter den Teppich zu kehren, bis es dann mal so richtig knallt. Ihr Lieben, ein erster wichtiger Gedanke für heute ist, wenn es unter uns Christen zu Auseinandersetzungen und auch mal zu Streit kommt, ist das eigentlich normal. Nicht außergewöhnlich. Sollte uns nicht unbedingt ganz schnell beunruhigen. Viel entscheidender, viel wichtiger ist doch die Frage, wie ein Streit ausgetragen wird. Ob in dieser Auseinandersetzung Jesus Raum bekommt. Ob die Beteiligten spüren, dass die Gnade und Güte Jesu Platz hat in der Begegnung. Wenn ihr in die Bibel hineinschaut und mal schaut, was berichtet wird, ihr werdet staunen, wie viel von Streit und Auseinandersetzung die Rede ist. Ich habe mal so ein paar Beispiele nur rausgegriffen, Allein aus dem Neuen Testament. Das Alte Testament findet man noch mehr. Aber es geht ja um Streit unter Christen. So. Ein paar Beispiele nur. Fangen wir mal bei Jesus an. Eines Tages war Jesus in Kapernaum in einem Haus und viele Leute umringten ihn. Und dann kamen seine Brüder, seine leiblichen Brüder und seine Mutter Maria. Und die wollten Jesus da rauszerren aus dem Haus. Und sie sagten, er ist von Sinnen, er ist verrückt geworden, er hat schon wieder das Mittagessen nicht zu sich genommen. Wann fängt er mal an, für sich selbst zu sorgen? Und wann nimmt er sich endlich mal mehr Zeit für seine Familie? Das war schon eine ziemlich angespannte Familiensituation, leicht entzündbar. Jesus kennt das. Oder seine Jünger. Was für eine Chaostruppe. Jede Menge Stoff für Streit und Zoff. Schon allein, ich habe es schon mal erzählt, ich nur ganz kurz als Erinnerung, was für Typen da zusammengekommen sind. Da war doch glatt ein Matthäus, ein Zoll, ein Treiber, der mit den Römern zusammengearbeitet hat, neben einem Simon, so ein Vollblut-Untergrundkämpfer eben gegen jene Römer. Super, der eine hatte noch römische Sympathien, der andere dachte, hau drauf. Da war ein Petrus, wortgewandt, schnell, immer vorne dran, neben einem Nathanael. Der kam hier aus dem Knick, der musste 5-mal nachdenken und ließ sich nicht leicht herauslocken. Kann sich leicht vorstellen, was ein Petrus über Nathanael und ein Nathanael über Petrus dachte. Und dann gab es dann auch Johannes und Jakobus, die Donnersöhne. Cooler Beiname. Das war nicht aus der Luft gegriffen. Das waren so Männer nach dem Motto, hau drauf mit allem, was geht. Kurz mal Feuer aus dem Himmel, weil Jesus die Gastfreundschaft verwehrt worden ist. So klärt man Probleme. Also, das mag vielleicht reichen, das war keine harmonische Truppe. Zwei Episoden aus der Zeit Jesu mit seinen Jüngern. Eines Tages hat er wieder einmal 3 seiner Jünger mit auf den Berg genommen. Und die 9 anderen? Die blieben dann unten. Und die dachten nicht, oh, hoffentlich haben die eine schöne, gute, geistliche Zeit da oben. Nee, die dachten, warum immer nur diese 3? Sind wir denn für Jesus zweite Wahl? Und dann kommt noch ein Vater mit einem kranken Kind und diese 9 kriegen es nicht gebacken, das Kind zu heilen. Großer Auflauf. Und am Ende kommt Jesus und macht den 9 Stress. Was mag das in der Folge unter den Jüngern für Gespräche und Gedanken ausgelöst haben? Am letzten Abend vor seiner Verhaftung hat Jesus über seinen Verrat durch Judas gesprochen. Und in dem Moment bricht ein handfester Streit vom Zaun. Die Jünger hatten nichts Besseres, als jetzt die Frage zu stellen, ja, wer übernimmt denn dann die Führungsrolle unter uns? Das war super, oder? Total feinfühlig. Genial. Schauen wir einfach in die nächste Generation. Korinth. Fraktionen. Nicht nur in der Politik, auch in der Gemeinde. Die einen sagten, wir sind Nachfolger, Fans, Anhänger von Petrus. Die anderen Apollos oder Paulus. Und die ganz frommen, ihr Lieben, die sagten sich, also wem ihr nachfolgt, das wissen wir nicht. Wir aber folgen Christus nach. Volle Demut, oder? Macht Freude, so eine Gemeindeatmosphäre. In Philippi, das schreibt Paulus in seinem Brief, gab es 2 Mitarbeiterinnen, Evodia und Syntyche. Die haben es nicht mehr hingekriegt, miteinander auch nur noch ein Wort zu reden. Deshalb bittet Paulus eine dritte Person, doch zu vermitteln zwischen den beiden. In den Gemeinden von Paulus hat man oft heftig darum gerungen, wie denn nun das Evangelium richtig zu verstehen sei. Auf die Frage gebracht, müssen Heiden erst Juden werden, bevor sie als Christen leben dürfen? Und in Antiochia gab es dafür, Zitat Apostelgeschichte, eine nicht geringe Auseinandersetzung. Vor unserem geistigen Auge entsteht dann so ein, am Tisch sitzen sie alle miteinander, sie beten, sie tauschen ihre Eindrücke aus und dann haben sie schon die Lösung. Nicht geringe Auseinandersetzung, nicht schlimm. Nee, das ist eine Schiffe, das hieß hier, flogen richtig die Fetzen, das war kein intellektueller Diskurs, das wurde orientalisch emotional ausgefochten, das war laut und heftig. So laut und heftig, dass Paulus sagte, ich muss mal kurz nach Jerusalem, ich brauche Rückendecken. Und dann ging er nach Jerusalem und da ging es ganz ähnlich weiter. Und erst als Petrus ein weises Wort gesprochen hat, konnten die anderen Apostel wieder hinhören. Weiter. Paulus und Barnabas gerieten wegen eines unzuverlässigen Mitarbeiters so heftig aneinander, dass sie sich fortan trennten. Das ist ein Desaster für die frühe Mission. Man kann sagen, ja, du, dann kam der Silas dazu, dann waren es zwei Teams. Nein, es ist ein Desaster. Streit, der entzweit, ist ein Desaster. Paulus schreibt an Timotheus, halte dich von den unnützen Streitgesprächen fern. Das hätte Paulus nicht gemacht, wenn er gedacht hätte, nö, die sind alle harmonisch. Freu dich deiner Gemeinde, die sind alle harmonisch. Nee, hauen und stechen, halte dich fern davon. Also er merkt, nicht nur Jakobus beschäftigten Streitereien unter Christen, nicht nur ihn. Und es gehört zum biblischen Realismus, da nicht irgendwie so fromme Watte drüber zu packen. Das nicht schön einzufärben, sondern klar auf den Tisch zu legen und sagen, so ist das, das sind wir Menschen. Nun können wir überlegen, ist das unser Anspruch? Oder sollten wir für uns Schlussfolgerungen ziehen? Also Streit unter Christen, Meinungsverschiedenheiten ist nicht außergewöhnlich. Denn wir sind, auch wenn Jesus in unserem Herzen lebt, Menschen mit einer eigenen Geschichte, mit eigenen Prägungen, mit eigenen Vorlieben, mit eigenen Verletzungen. All das spielt natürlich da hinein, wie wir uns in Gemeinschaft geben. Und Jesus hat nicht gesagt, oh ja, ich baue mein Reich mal mit den Perfekten und Vollkommenen. Dann hätte er sich eine andere Jüngertruppe genommen. Sondern er hat gesagt, nee, genau mit euch. Mit dir und mit mir. Jesus baut mit uns sein Reich. Also nicht, dass es einmal Streit gibt, sollte uns beunruhigen, sondern wichtig ist die Frage, wie er ausgetragen wird. Und hier, glaube ich, liegen oft die größten Defizite. Warum? Ich glaube, gerade beim Thema Streit sind wir viel stärker von der Streitkultur unserer Herkunftsfamilie geprägt, als uns oft bewusst ist. Denn das, was uns ins Blut übergegangen ist, das kommt unter Druck und Anspannung ungefiltert heraus. So sind wir dann, wie wir es gelernt haben. Wir sind uns nur dessen oft nicht bewusst. Ich möchte euch nur vier kurze Streitkulturen skizzieren, die es so gibt in Familien. Es gibt wahrscheinlich Hunderte. Dann würde ich ja nicht fertig werden heute. Vier sollen als ein Beispiel reichen, damit ihr wisst, was ich hier meine. Es gibt eine Kultur, die heißt Streit als Bedrohung. Der Streit bedroht nämlich das heile Bild der Familie nach außen. Und deshalb wird alles dran gesetzt, jeden Streit im Keim zu ersticken. Man täuscht Harmonie vor. Man wahrt den Schein. Man kehrt Probleme unter den Teppich. Es darf ja nicht sein. Nach außen hin wird niemand von unserer Familie sagen, dass wir miteinander im Streit liegen. Und die Folge ist, man spürt diese Dissonanzen natürlich. Die sind ja da. Auch wenn ich sie unter den Teppich kehre, liegen sie halt unterm Teppich, aber sie sind da. Weil man aber nicht drüber reden darf, lernt man irgendwann auch mit zwei Gesichtern zu leben. Das, was man nach außen hin vertritt und das, was man innerlich gut heißt oder denkt. Eine zweite Kultur, Streit als Druckventil. Da muss ich was entlasten, was sich aufgestaut hat. Das ist dann fast so wie so ein Gewitter aus heiterem Himmel. Also, es zieht urplötzlich auf, dann entlädt es sich, dass man denkt, boah, was ist das? Und kaum hat man sich versehen, ist es schon wieder weitergezogen. Nach dem Streit ist so, als wäre nichts geschehen. War da was? Hatten wir gerade noch eine Auseinandersetzung? Nö, alles gut, alles schön. Wir doch nicht. Die Folge, so arbeitet man natürlich nichts auf. So sind Klärungen unmöglich. Jeder Beteiligte weiß, das nächste Gewitter kommt, nur keiner weiß, wann und warum. Und diese Art von Unberechenbarkeit ist eine Belastung für Beziehungen. Dritte Kultur. Streit als Kräftemessen. Meinungsverschiedenheiten, die nach dem Recht des Stärkeren geklärt werden. Weil keiner der Anwesenden den Argumenten des Stärkeren etwas entgegensetzen kann. Und das wissen auch alle. Die Rollen sind festgeschrieben. Kennst du dieses Gefühl, ich werde immer von Person X und Y an die Wand geredet? Egal, was ich sage, keiner hört darauf. Ich habe sowieso nicht Argumente, die gehört werden. Ich habe auch keine Argumente, die Argumente sind, weil ich dieser Übermacht nichts entgegensetzen kann. Und so versucht man, den Streit von sich fernzuhalten, weil man ja eh unterlegen ist. Man entwickelt Vermeidungsstrategien, weicht lieber dem Problem im Vorfeld schon aus und zugleich zieht man sich innerlich zurück. Vierte Kultur, Streit als Machtdemonstration. Hier werden sachliche Klärungen gar nicht angestrebt. Fakten sind ehrlich gesagt auch nicht wichtig. Weil schon in dem Moment, wo die Dissonanz spürbar wird, klar ist, wer daran schuld ist. Und so wird in diesem Streitverlauf verdreht, manipuliert, damit das Ergebnis, was man vorher schon wusste, auch am Ende steht. Du bist schuld. Die Folge? Solch ein Streit wird meist sehr unschön und sehr, sehr emotional aufgeladen. Und weil man unterliegt, fühlt man sich ohnmächtig, ausgeliefert, vielleicht sogar missbraucht. Und die Beziehung kommt enorm unter Stress. Das sind nur vier mögliche Kulturen. Vielleicht habt ihr ja ganz tolle Streitkulturen zu Hause gelernt, dann freut euch daran. Ich glaube, dass in vielen Familien gerade das Thema Streit nicht eins ist. Man sagt, okay, das ist zukunftsträchtig, das ist jesusgemäß, wie sie miteinander leben. Wenn du dich an der einen oder anderen Stelle entdeckt hast und sagst, ja genau, das ist die Spur, in der ich aufgewachsen bin, jetzt sehe ich das nochmal vor mir, dann kommt natürlich auch was von Verletzung und Verwundetsein hoch und das tut weh. Ihr Lieben, Jesus heilt diese Wunden. Wenn du sagst, das ist eine Kultur, in der ich groß geworden bin, dann kann man eine Kultur nicht durch 1, 2, 3 Gebete ändern. Aber du kannst beginnen, mit Jesus Schritt für Schritt sie zu überwinden lernen. Wir haben nachher im Lobpreis wieder die Möglichkeit, dass jeder, der es mag, für sich beten lassen kann. Für diese beiden Anliegen, diese Wunden, die geschlagen sind durch eine Streitkultur, die viel zerstört hat, aber mir nicht geholfen hat, ins Leben hineinzuwachsen. Und auch das selber, das Entdecken, Mensch, ich bin in dieser Spur unterwegs. Herr, hilf mir, diese Prägungen zu überwinden. Was können wir nun tun? Was können wir lernen? Um Streit, wenn er auftritt, so auszutragen, dass Jesus mehr Raum bekommt. schließe mit ein paar Impulsen, sieben an der Zahl, die heilige Zahl sieben. Könnt ihr dann gerne auswendig lernen. Aber die sind ganz kurz. Der erste, geh hin. In der Bergpredigt hat Jesus gelehrt, wenn du weißt, dass deine Schwester oder dein Bruder etwas gegen dich hat, so geh hin und versöhne dich. Geh hin. Das kostet mehr. Das erfordert mehr Mut, als sich unbeteiligte Dritte zu suchen, dem man erstmal das Herz ausschüttet und wo man hofft, dass man Bestätigung bekommt. Ich glaube aber nicht, dass das hilft, einen Streit aus der Welt zu schaffen. Es wird die Gräben eher vertiefen als überbrücken. Darum geh hin, zunächst einmal direkt, nicht über Bande. Zweites, sprich an. Sprich die Knackpunkte klar und liebevoll an, indem du deinem Gegenüber unterstellst, er oder sie will Jesus genauso lieben, wie ich es tue. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich dem anderen zunächst einmal unterstelle, auch er oder sie will Jesus lieben, ihm nachfolgen. Und dann warte nicht zu lange mit dem Ansprechen. Je länger du wartest, umso mehr Gewicht gewinnen in dir deine enttäuschten und verletzten Gedanken. Die führen zu deinen eigenen Deutungen dieses Streits. Deutungen sind aber keine Fakten, es ist nichts Sachliches. Deutungen sind nur Vermutungen. Man kann ganz falsch liegen mit seinen Deutungen. Dritter Impuls. Prüfe deine Motive. Jakobus wird an dieser Stelle sehr deutlich. Er schreibt, ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Motiven bittet. Kurz zusammengefasst. Unser Kampf gegeneinander im Streit ist oft nur eine Folge des Kampfes in meinem eigenen Herzen. Darum ist es so wichtig zu sagen, okay Herr, ich möchte mit dir in mein Herz schauen. Ich will prüfen, was für Motive treiben mich an. Welche Begierden vielleicht sind da? Welche Vorstellungen? Was will ich mit diesem Streit erreichen? Will ich, dass der andere vorankommt, dass wir in unserer Beziehung stärker miteinander vorwärts gehen? Will ich Recht behalten? Will ich mich durchsetzen? Will ich dem anderen mal zeigen, wo der Hammer hängt? Will ich jetzt endlich diese Reißleine ziehen und sagen, nun ist aber alle Zeit gut? Welche Motive stehen dahinter? Viertens, achte auf dein Herz. Vielleicht kennt ihr das, wenn man in so einer Auseinandersetzung ist, dann fangen die Gedanken an, ständig so eine inneren Dialoge zu führen. Man übt die nächste Begegnung ein, man spricht sich warm und denkt sich die Reaktion des anderen. Das sind so eine Dialoge. Also ich kenne das gut, weil ihr also abwesend schaut. Okay, dann ist der Punkt nichts für euch, ne? Kennt keiner? Okay, dann ist es doch was. Genau. Und das löst so eine Dynamik aus, dass man dann gar nicht mehr die Sache anschaut, sondern nur noch um sich selbst kreist. Und irgendwann klopft dann das Selbstmitleid an die Tür. Sagt, komm, lass mich mal rein. Du bist gerade in guter Verfassung für mich. Und irgendwann steigt dieses Gefühl auf, ein Opfer zu sein. Ja, wieder einmal. Ist doch klar, ich bin hier immer das Opfer. Und spätestens das ist der Punkt, wo es richtig heftig hart wird, Dinge noch zu korrigieren. Darum, ihr Lieben, wenn ihr spürt, da ist so eine innere Dynamik, ihr fangt an, ständig innere Dialoge zu führen, dann ab zu Jesus, sagen, Jesus, Herr, hier bin ich, achte du jetzt auf mein Herz, ich kann das im Moment gerade nicht gut, weil ich merke, dass ich bitter werde, ich merke, dass ich so viele Vorwürfe in mir habe, aber ich will sie zunächst einmal dir geben, ich will meinem Herz vor dir Luft machen, nicht vor dem anderen, auch nicht in mir vor dir. Das Herz achten. Fünftens, sollte ein Streit dann nicht zu schlichten sein, dann darfst du auch jemanden hinzuziehen, eine Person des Vertrauens. Paulus hat das ja gemacht bei Evodia und Syntyche. hat er eine dritte Person dazugestellt. Aber bitte tu das nur, wenn du deinem Gegenüber das auch erklärt hast. Sechstens, wenn du selbst nicht in einer Auseinandersetzung beteiligt bist, dann bitte halte dich zurück, schnell ein Urteil zu fällen. Es geht so leicht, haben wir manches Mal erlebt, weil man gewisse Sympathien hat für die eine Seite, vielleicht ein paar Antipathien für die andere und zack ist das eigene Bild fertig und dann redet man weiter, man gibt dieses Bild weiter und schon entsteht eine Gerüchteküche. Bitte lasst uns das einüben, zu sagen, wir hören, wenn möglich, beide Seiten. Siebtes, vergib. Irgendwann stellt sich in jedem Streit die Frage der Vergebung, nämlich dann, wenn auf dem Tisch liegt, was euch entzweit. Und Vergebung, ihr Lieben, ist nicht eine Sache, dass ich mich so fühlen muss. Jetzt fühle ich mich bereit, um zu vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung meines Willens. Nämlich diese Entscheidung, ich will das Geschehene der anderen Person nicht mehr nachtragen. Ich lege das jetzt in die Hand von Jesus. Es ist nicht mehr mein Ding. Ich brauche innerlich nicht mehr die Dialoge führen. Das überlasse ich alles Jesus. Er wird mit dieser Person seine Wege gehen wie mit mir. Das ist Vergebung. Lasst euch nicht einreden, wenn euer Herz noch belastet ist. Oh, ich habe nicht vergeben, weil ich spüre noch etwas. Manchmal braucht die Seele Zeit. Aber lasst euch auch nicht einreden, erst wenn ich mich so fühle, dann kann ich. Nein, du kannst jetzt vergeben. Ein paar Augenblicke der Stille. Ihr könnt darin das Gehörte noch mal reflektieren. Gibt es eine konkrete Situation, in der du dich anders verhalten willst, um Jesus mehr Raum zu geben? Wenn ja, dann lade ich dich ein zu einem konkreten Schritt. Und auch dazu werden dann während des Lobpreises Geschwister gerne mit euch beten.